SWR Kultur. Gast vor 8.
Sie liest, sie schreibt, sie filmt. Seit Helene Hegemann mit 17 Jahren ihren ersten Roman veröffentlicht hat, Axolotl Roadkill, ist sie ein produktiver Mensch. 15 Jahre später hat sie 4 Romane geschrieben, Drehbücher, Regie bei Theater- und Filmprojekten geführt. Über die Arbeit anderer Autorinnen und Autoren spricht sie mit Gästen im Format Long Reads, das sie jetzt in der 2. Staffel wieder moderiert und das Sie ab heute in der ARD-Mediathek sehen können. Herzlich willkommen, Helene Hegemann.
Hallo, danke für die Einladung.
Was haben Sie denn als Mensch des Wortes heute schon gelesen oder geschrieben an diesem Mittwoch im Dezember?
Heute habe ich in der Süddeutschen ein Porträt über David Ellison gelesen, den Sohn von Larry Ellison, ein Trump-Buddy, der jetzt Warner Brothers vorhat aufzukaufen und alle damit zusammenhängenden Fernsehsender.
Ja, Larry Ellison.
Gerade dieses interessante Battle zwischen Netflix und Larry Ellison, genau.
Genau, Larry Ellison, großer Tech-Unternehmer, einer der reichsten Menschen der Welt und sein Sohn will eben in diesen Bieter-Wettbewerb eindringen, so, ne?
Sein Sohn stellvertretend für ihn selber, würde ich jetzt mal diagnostizieren, etwas gewagt. Ja, es ist interessant, weil es da ja wirklich einerseits um den Untergang der Filmwelt und andererseits um den Untergang Europas zu gehen scheint in diesem fast politisch gewordenen Bieterwettstreit. Das ist eine für die Gegenwart sehr klassische, harte Story, die man da live mitverfolgen kann.
Wenn Sie selbst Ihren Beruf beschreiben, ich habe es eben versucht, wie machen Sie das? Worauf geht Ihr Fokus?
Das ist eine gute Frage. Ich tue mich damit immer extrem schwer. Erwähnt man, dass man Schriftstellerin ist, kommen teilweise ungewollt beleidigende Reaktionen manchmal zum Vorschein. Im Sinne von, schreiben wollte ich auch immer, aber ich habe einfach nicht die Zeit dafür. Und da man sich eh immer unterstellt, sich mit diesem Beruf eigentlich ins Gesellschaftliche aus komplett zu katapultieren, triggert das natürlich bestimmte Komplexe, so eine Art von Reaktion. Aber dadurch, dass ich als Filmemacherin angefangen habe, und ich das als mindestens genauso identitätsstiftend empfinde, sage ich immer ganz gerne Regisseurin, weil da die Leute respektvoll zurückweichen, als hätte man gerade von einer OP am offenen Herzen erzählt.
Ist das so?
Es wird für sehr viel komplexer gehalten, als sich an den Schreibtisch zu setzen und einen Roman zu schreiben. Ist es durchaus auch, ja.
Aber ich habe noch nicht ganz verstanden, warum das beleidigend für Sie ist, wenn manche Menschen sagen, wollte ich auch immer machen.
Beleidigend ist es nicht, um Gottes Willen. Es ist, es ist nur der Zusatz, man selbst hätte da einfach keine Zeit für, weil es so viele wichtigere andere Dinge zu tun gibt.
Ich verstehe.
De facto auch absolut der Wahrheit entspricht. Das gäbe es für mich wahrscheinlich eigentlich auch, warum ich es bis heute immer noch tue und mich dazu aufraffe, frage ich mich manchmal selber. Aber es wird da ein paar Gründe für geben.
Sie wollten auch mal Tänzerin werden.
Das stimmt, ja.
Was ist von diesem Wunsch geblieben?
Ich wollte Musical-Darstellerin werden, und zwar von früher Kindheit an, weil ich in Bochum aufgewachsen bin und großer Fan des Starlight Express war. Das habe ich radikal aufgehört im Alter von 13 Jahren, das Tanzen, was ich wirklich exzessiv betrieben hatte zu dem Zeitpunkt und bin übergangslos zum Schreiben gekommen danach. Und diese beiden Felder sind auch irgendwie immer noch verbunden für mich miteinander.
Wie sind die verbunden?
Gegengesetzte Zugriffe auf Selbstausdruck, so könnte man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Und wenn das Schreiben gut läuft, fühlt es sich am allerbesten Fall an, wie eine ganz gut einstudierte Choreografie, in der man vor sich hin float. Doch, das muss ich sagen.
Sie haben ganz jung angefangen zu schreiben. Mit 17 kam Ihr erster Roman raus. Jetzt sind Sie 33, haben also schon ein paar Berufsjahre hinter sich. Was war denn das Wichtigste, dass Sie auf diesem Weg übers Schreiben, über dieses anspruchsvolle Tun, Schreiben gelernt haben?
Innerhalb der letzten 16 Jahre, meinen Sie? Das ist eine sehr gute Frage, die mir ehrlich gesagt noch nie gestellt wurde. Herzlichen Glückwunsch. Das ist.
Dankeschön.
Und natürlich macht man sich permanent genau über sowas Gedanken, um auch zu identifizieren, was man sich an Handwerk und verlässlichem Können eigentlich über die Jahre drauf geschafft hat und worauf man sich berufen kann, wenn einem die Inspiration gerade abgeht oder man aus anderen Gründen schlechte Laune hat. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich glaube, was sehr wichtig ist, ist eine gewisse Ziellosigkeit. In dem Moment, wo man anfängt, den Outcome mitzudenken, ver- baut man sich den Weg dazu, beim Schreiben wirklich was über das Thema, was man versucht zu umkreisen und zu bearbeiten, neu zu erfahren. Und das ist eigentlich der größte Zauber, den das ganze Unternehmen auslösen kann, dass man seelisch schlauer draus hervorgeht, als man reingegangen ist.
In Ihrem aktuellen Buch Striker, da geht's um die Protagonistin N. Die ist Kampfsportlerin. Das Buch beginnt auch in einem Kampfsportstudio. Und Sie machen das selber auch. Sie machen selber Kampfsport. Mhm. Was fasziniert Sie daran?
Ich habe das lange betrieben. Und zwar Mixed Martial Arts, bevor es salonfähig wurde. Also MMA war vor einigen Jahren noch in Deutschland als reiner Gewaltakt verpönt, weil weitergeschlagen werden darf, sobald der Gegner auf dem Boden liegt. Ich glaube, das ist der Hauptgrund dafür, dass es schon gar nicht mehr als Sport wahrgenommen wurde, sondern nur als Blutrünstigkeit. Das hat sich inzwischen geändert. Ich glaube, Trump will auch vom Weißen Haus ein Oktagon aufstellen lassen bald, um da Gladiatorenkämpfe stattfinden zu lassen. Also es ist also irgendwie salonfähig geworden. Selbst Dreisat bringt Beiträge über diese Sportart. Das ist wirklich ziemlich bizarr, wenn man mit der Außenwahrnehmung vor einigen Jahren das vergleicht, was jetzt los ist. Was mich daran ursprünglich interessiert hat, das Interesse war ein soziologisches. Also ich fand einfach interessant, warum sich Menschen gegenseitig in die Fresse hauen und 2 Sekunden später freundschaftlich in den Armen liegen können. Ich habe das immer aus der Ferne als extrem bewundernswerte Kulturtechnik betrachtet und hatte das Gefühl, in keinem anderen Lebensbereich liegen Gewalt, der man sich gegenseitig aussetzt, und freundschaftliche Verbundenheit und teilweise fast Romantik so nah beieinander wie in diesem.
Und haben Sie eine Antwort gefunden, warum das funktioniert?
Es ist eine ultimative Art der Begegnung. Es ist ein permanentes Einschätzen müssen, wie stark oder schwach der andere gerade ist. Das heißt, man hat einen doppelt und dreifach gerichteten Zoom auf die Person, die einem gegenübersteht. Und in Zeiten des, entschuldigen Sie das blöde Wort, aber Spätkapitalismus, in dem es tendenziell ja wirklich nur noch um Vereinzelungstendenz geht, bringt das Leuten, glaube ich, sehr viel zu spüren, sie werden von wem anders konkret gesehen. So, und sind dazu gezwungen, das genauso dem anderen gegenüber zu betreiben.
Unser Gast ist die Autorin und Regisseurin Helene Hegemann. Frau Hegemann, Sie sind in Freiburg geboren, schon als ganz kleines Kind von dort nach Bochum umgezogen und dann nach Berlin. Wo ist denn für Sie Heimat?
Habe ich nicht, glaube ich. Müsste ich es auf eine Stadt begrenzen oder beziehen, wäre das definitiv Berlin und wird es auch immer sein. Habe ich immer dann gemerkt, wenn ich länger weg war, wie das halt so ist. Ich glaube, die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz hat lange Heimatgefühle in mir ausgelöst.
Und warum?
Also Gefühle einer geistigen Heimat, weil ich da als wirklich sehr desolater Teenager reingeraten bin, mir Stücke angeguckt habe, Menschen begegnet bin und mir da eine Haltung vermittelt wurde, die ein ganz guter Heimatersatz war. Unabhängig vom sozialen Gefüge und unabhängig von dem Gebäude als solchem. Da fand ein Glühen statt und eine Wertschätzung der Kunst oder wie auch immer man das nennen will. Ich glaube, Glühen ist nicht die schlechteste Bezeichnung, an dem ich mich noch immer festhalte, obwohl es an dem Ort selbst gar nicht mehr auf die Art und Weise stattfindet, wie ich mir das wünschen würde oder wie es meiner Sehnsucht entspräche. Aber das doch. Ich glaube, wenn Heimatgefühl, dann ist es dort zum ersten und einzigen Mal für mich wirklich produziert worden und überhaupt in Erscheinung getreten.
Ja. Die Volksbühne. Diese desolate Jugend, von der Sie gerade gesprochen haben, die hat Sie zum Schreiben gebracht, darüber haben wir schon geredet. Mhm. Wie sind Sie denn als Leserin sozialisiert worden? Wo? Berlin chaotisch. Bietet ja wahrscheinlich sehr viel Ablenkung, wenn man jung ist. Wo haben Sie zum Lesen gefunden?
Viel fand auf dem Flohmarkt im Mauerpark statt. Ich habe das als Teenager auch maximal unstrukturiert betrieben und deshalb auch massivste Bildungslücken. Das muss ich voranstellen. Ich erinnere mich daran, dass ich mit 13, 14 auf diesem Flohmarkt im Mauerpark ein Buch für 1 Euro gekauft habe. Und zwar Harte Mädchen weinen nicht von Kathy Ecker, einer Punk-Autorin aus den 80er Jahren. Sehr assoziative, wirklich sehr verpunkte Art zu schreiben. Und das hat mich rein sprachlich, inhaltlich habe ich davon 0, nichts begriffen. das ist auch wirklich antinarrativ, das Ding. Aber sprachlich hat es extrem viel mit mir gemacht. Und das heißt, sagen wir so, die literarischen Wurzeln liegen wirklich bei Rimbaud und Cathy Ecker und bei Zertrümmerern der Sprache. Viel eher als bei den ganzen klassischen Romanciers und so. Das kam alles erst später. Es ging mir immer eher im Ursprung um eine Dekonstruktion und nie um eine Geschichte. Und die Klassiker, die mir wirklich viel bedeuten, habe ich alle erst mit Anfang 20 gelesen. Also bei mir gab es so eine entgegengesetzte Entwicklung zu dem, was man eigentlich erwarten würde. Ja.
Immerhin seit heute in der ARD-Mediathek die zweite Staffel Ihres Literaturformats Longreads. Mhm. Da reden Sie mit Gästen über Bücher. Eins ja. bringt der Gast mit. Eines Sie,
ich glaube, der Grund
Sie
dafür, dass dieses Format als Literaturformat funktioniert, ist auch der, dass ich mich eben nicht besonders gut mit Literatur auskenne. Das muss ich dazu sagen.
Und damit eine gewisse Neugierde mitbringen vermutlich. Das ist ja schon mal gut, oder?
Ja, ja.
Bevor wir über dieses Format und Ihre Gäste sprechen, warum sind denn Bücher für Sie so wichtig, angefangen von dieser Zeit im Mauerpark?
Realitätsflucht, angenehme Form der Isolation. Und sie sind maximal empathiefördernd. Und in Zeiten von Krisen, nicht nur in Zeiten von Krisen, auch in Zeiten größter Langeweile oder Ratlosigkeit oder auch nicht zu händelnder Euphorie, kann ja auch sein, hilft es extrem, sich isoliert mit den Gedanken eines anderen real existierenden Menschen in Verbindung zu bringen. Das ist absolut lebenswichtig in meinen Augen und auch gerade in Zeiten wie diesen einer der wenigen Wege, um nicht völlig verrückt zu werden, würde ich sagen.
Ja. In diesem Format Longreads, das ist eine sehr bunte Mischung von Gästen. In der nächsten Staffel die Politikerin Heidi Reicheneck ist dabei, die kennen viele Menschen als Vorsitzende der Fraktion der Linken im Bundestag. Die Schauspielerin Lena Klenke ist dabei, kennen wir aus der Serie How to Sell Drugs Online. Dann ist dabei die Performance-Künstlerin River Rue aus Freiburg und der Rapper Calvin Colt. Erzählen Sie uns ein bisschen über Ihre Gäste.
Die haben auf den ersten Blick nicht so wahnsinnig viel miteinander gemein, sind alles Menschen, die unabhängig vom abgenickten Konsens zu denken imstande sind, das würde ich sagen. Und es hat riesengroßen Spaß gemacht.
Haben Sie die Gäste mit ausgewählt?
Ja.
Also es funktioniert so, die Gäste bringen ein Buch mit, Sie bringen ein Buch mit, das nach Ihrem Gefühl passt zu dem, was die Gäste mitbringen. Was haben Sie denn über Bücher neu gelernt in diesem Format? Was können Bücher für Menschen bedeuten? Wie greifen sie ein in unser Leben?
Was ich vielleicht gelernt habe, ist, dass das Gespräch mit anderen über Bücher die Voraussetzung für das Interesse an diesen Büchern bedeutet. Vollkommen unabhängig vom Inhalt und auch unabhängig davon, ob es qualitativ jetzt massiv durch die Decke knallt oder nicht. Solange da irgendjemand mit ein bisschen Talent sich ernsthaft an was abgearbeitet hat, kann das Interesse dafür geweckt werden, wenn jemand, den man ernst nimmt, es für sich selbst schon geweckt hat. Macht das ungefähr Sinn, was ich sage? Können Sie folgen?
Ich denke schon, ja.
Ja? Okay. Und das war wie immer extrem schön festzustellen. Man kann die Sinnhaftigkeit des Leseprozesses selbst produzieren, einfach indem man es zum gemeinsamen Gegenstand mit einem anderen Menschen macht. So. Und damit steht und fällt diese Sendung. Ich meine, das sind zwei Leute, die sich, die keine Berührungspunkte haben, außer dass sie dasselbe Buch gelesen haben und dann sich über dieses Buch und diesen Gegenstand über 7 Stunden aneinander abarbeiten. Damit meine ich mich und den jeweiligen Gast. Mhm. Und das sorgt für eine extreme Nähe und für eine extreme Offenheit für Themen, denen gegenüber man vorher nicht so offen war, finde ich durchaus einen ganz beeindruckenden Prozess, immer noch und immer wieder.
Also, übers Lesen reden bringt weiter unser Gast vor acht, Helene Hegemann. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch. Gibt es noch ein Buch, was Sie auf dem Nachttisch liegen haben und nicht mehr weglegen können im Augenblick?
Jetzt im Moment?
Ja.
I Regret Almost Everything von McNally. Das ist ein depressiv gewordener, sehr erfolgreicher Restaurantbesitzer in New York.